Ich lese uns den Predigttext, ein bekannter Text, der zweimal in unterschiedlichen Fassungen im Neuen Testament vorkommt, einmal bei Lukas und einmal im Johannesevangelium. Ich lese ihn nach Lukas 5, Abvers 1. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte, fahr jetzt weiter hinaus auf den See. Werft dort eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete, Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch und sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen anderen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Liebe Gemeinde, es geht in dieser Geschichte, ich habe es schon angedeutet, um einen Perspektivwechsel. Dazu sind wir immer wieder eingeladen. Nicht nur heute, sondern fast täglich. Wir verreisen ja, deshalb fand ich die Geschichte vom Anfang sehr gut, passend, wir verreisen ja, um einen Perspektivwechsel zu bekommen, mal etwas anderes zu sehen, eine andere Landschaft, andere Menschen kennenzulernen. Wir suchen den Perspektivwechsel. Manchmal drängt er sich auch auf, ohne dass wir ihn gesucht haben. Ich glaube, in dieser Geschichte geht es um Letzteres. Ein frustrierter Fischer wird zu einem Wechsel seiner bisherigen Perspektive eingeladen. Und wenn Gott uns begegnet, dann ist das oft mit einem Perspektivwechsel verbunden, weil wir zum Beispiel zum Staunen, zum Loben, Danken oder zur Umkehr aufgerufen werden. Viele Gottesbegegnungen, von denen uns die Bibel erzählt, enthalten diese Qualität von Einladung zu einem Wechsel der Perspektive. Ich nenne nur zwei Beispiele. Mose wird zum Befreier seines versklavten Volkes einberufen, obwohl er seine mangelnde Eloquenz, seine mangelnde Sprachfähigkeit für ein Hindernis hielt. Elia meint, der einzig verbliebene Gerechte zu sein, obwohl sich dann herausstellt, da waren noch 5000 andere, die ebenfalls überlebt hatten. Wenn Gott uns anspricht, dann könnte es sein, dass auch wir unsere Perspektive wechseln müssen. Meine Predigten haben meistens drei Unterpunkte, diese auch. Der erste, vergebliche Liebesmüh. Das kennen wir aus unserem Alltag ebenfalls. Ich nenne mal drei Beispiele. So kann es einem Seelsorger gehen, der sich geduldig um einen Menschen gekümmert hat, der zum Beispiel wegen einer Abhängigkeit um Hilfe gebeten hatte. Nach einer hoffnungsvollen Phase, in der alles gut aussah, kommt es dann zu einem Rückfall in alte Verhaltensmuster. Vergebliche Liebesmüh. So kann es einer Lehrerin gehen, die sich um einen Schüler bemüht hat, der einfach nicht mitgekommen ist, dem es schwerfällt, um dann mitzuerleben, dass er trotzdem nicht mitkommt. Und so kann es einem Teenager ergehen, der seinen Eltern oder Großeltern 100-mal plausibel erklärt, warum er nun gerade jetzt ein neues Smartphone braucht. Und das alles nur, um dann zu erleiden, dass diese Geizkragen es partout nicht einsehen wollen. Vergebliche Liebesmüh. Wer solche Situationen vergeblicher Liebesmüh kennt, wird sich wenigstens ansatzweise in die Lage des Petrus, des Fischers Petrus versetzen können. Denn für einen Berufsfischer muss es beschämend gewesen sein, mit leeren Händen nach Hause zu kommen. Eltern, Frau und Kinder waren auf die tägliche Nahrung angewiesen. Kam ein Fischer mit leeren Netzen nach Hause, dann war das Überleben in Frage gestellt. Dann gab's Grund zur Sorge. Und dann kommt Jesus und bittet ihn, Petrus, ich brauche dein Boot mal als Kanzel. Ich stelle mir vor, Petrus hat sich gedacht, auch das noch. Das hat mir gerade noch gefehlt. Und während Petrus und Kollegen mit dem Netze säubern und flicken beschäftigt sind, hören sie, was Jesus sagt. Ich bin nicht ganz sicher, ob sie die ganze Predigt wirklich mitverfolgt haben oder ob zwischendurch die Müdigkeit stärker geworden wurde. Damals gab es den Kirchenschlaf ja noch nicht, aber er soll gesegnet sein. Petrus war jedenfalls an die Grenzen seiner Möglichkeiten gestoßen. Und ausgerechnet da setzt Jesus oft an. Das ist auch meine Erfahrung. Ich glaube, dass Jesus auch unsere Erfahrungen vergeblicher Liebesmüh aufgreift. Ob wir ihm erlauben, eine Verbindung herzustellen zwischen unserer manchmal frustrierenden Alltagserfahrung und unserem Glauben? Ich halte das für nötig. Eine zweite Zwischenüberschrift: Verwandlung durch trotzdem Vertrauen. Dazu werden wir in der Bibel ja an vielen Stellen herausgefordert. Hier ist das trotzdem Vertrauen wie folgt eingeleitet. Fahre hinaus, wo es tief ist, fahrt hinaus, wo es tief ist und werft eure Netze zum Fang aus. Der Zimmermann und das Meer, so könnte Petrus gedacht haben. Zwei Gegensätze treffen aufeinander und fragen an uns, trauen wir Jesus Kompetenz im Blick auf unser alltägliches Leben zu? Hand aufs Herz, oft nicht. Was soll denn Jesus bitteschön von Inflation, steigenden Mieten oder gar von digitaler Technik verstehen? Wir leben, so geht es mir immer wieder, oft in zwei sauber voneinander getrennten Welten. Da ist auf der einen Seite die Welt unseres Alltags und auf der anderen Seite die Welt unseres Glaubens. Zu unserer Alltagswelt gehören die Sachzwänge, der Terminkalender, die Gesetze von Angebot und Nachfrage, von nüchternen Entscheidungen und es gibt den Meinungsstreit und der Leistungsdruck ist uns auch nicht fremd. Und zum anderen gibt es noch die Welt des Glaubens, in der ganz andere Regeln zu gelten scheinen. Zum Beispiel ist uns der geläufige Zusammenhang zwischen Gebet und Erhörung, ja, total vertraut. Aber wer jemals versucht hat, einem Außenstehenden, einem religiös-unmusikalischen, zu erklären, dass zwischen unserem Gebet, wie wir vorhin in der Geschichte gehört haben, und der erfahrenen Hilfe tatsächlich ein geistlicher Zusammenhang besteht, der wird wissen, wie schwierig das ist. Ein anspruchsvolles Unternehmen. Lukas, der Evangelist, will zeigen, wie Jesus beides miteinander verbindet. Die Alltagswelt des Petrus als Fischer und den Glauben. Jesus mutet Petrus etwas zu. Und Petrus ist offenbar nicht vorbereitet auf diesen Zusammenhang zwischen seinem Fischerhandwerk und einer Glaubensprobe. Er reagiert nicht begeistert, so deute ich das mal. Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Meister, bei aller Liebe, wir sind angesichts der Vergeblichkeit unserer Bemühungen komplett erschöpft. Die Ehrlichkeit des Fischers hat mir imponiert. Trauen wir uns, Jesus ganz offen zu sagen, was uns Sorge bereitet, wo wir an Grenzen stoßen, wo wir frustriert sind? Ich nenne mal ein paar Beispiele. Dass es uns als Kirchen oft nicht gelungen ist, bei unseren Mitmenschen Interesse zu wecken für das Evangelium. Vielleicht, weil wir uns eine Insidersprache angewöhnt haben, die außerhalb der Kirche niemand mehr versteht. Dass es längst nicht immer gelingt, die eigenen Kinder und Enkel für den Glauben und das Gemeindeleben zu interessieren. Auch das geht ja nicht spurlos an uns vorüber. Manchmal beklagen wir es bloß. Petrus bleibt nicht beim Klagen stehen. Im Handumdrehen entscheidet er sich gegen seine bisherige Erfahrung und für das Vertrauen zu Jesus. Ich glaube, dass Jesus das auch hin und wieder von uns erwartet. Manchmal glaube ich, dass diese Herausforderung täglich auf uns wartet. Uns nämlich hin und wieder gegen unsere bisherige Erfahrung und für ein Glaubenswagnis zu entscheiden. Petrus wagt hier den Perspektivwechsel. Und die Frage an uns, darf Jesus uns herausfordern, gerade dann, wenn wir entmutigt sind, wenn unsere Ressourcen erschöpft sind, wenn wir den Blues haben, weil uns der Blick für eine hoffnungsvolle Zukunft verloren gegangen ist oder verloren zu gehen droht? Wenn wir uns zwar wirklich angestrengt haben, aber der Erfolg unserer Arbeit trotzdem ausbleibt? Petrus formuliert, aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Haben wir den Mut zum Aber des Glaubens, zum trotzdem Vertrauen? Gegen unsere eigenen Bedenken und trotz vorhandener Skrupeln? Vieles spricht gegen einfältiges Hören und Tun. Und doch lohnt sich das Wagnis, sein Wort ernster zu nehmen als unsere eigenen Bedenken. Vernünftig schien damals der Versuch, bei Tag fischen zu gehen, überhaupt nicht. Aber Petrus ist mir genau deshalb zum Vorbild geworden, weil er trotzdem wagt, was Jesus sagt. Ob wir uns zu solchem Trotzdem-Vertrauen ermutigen lassen? Denn dieses Trotzdem-Vertrauen wird zur Grundlage, zur Basis für Berufung und Verwandlung. Das ist immer noch so. Trotzdem-Vertrauen heißt doch, dass nicht jeder Zweifel vorab ausgeräumt werden muss. Dass nicht alle Fragen vorab geklärt werden müssen. Und das ist ja auch unsere Erfahrung. Wir beten trotz mancher Zweifel. Wir beten auch dann, wenn manche unserer Gebete nicht erhört werden. Wir lassen uns zum Glauben gegen den Augenschein ermutigen. Das ist, finde ich, eine wichtige Herausforderung. Wir glauben unserem Herrn, auch wenn wir noch nicht sehen, was daraus werden wird. Ein drittes und letztes, die Verwandlung eines Sünders. Ich zitiere einen relativ unbekannten Autor, einen Gymnasiallehrer und Schriftsteller, Gerrit Peter. Der hat Folgendes geschrieben. Wenn wir ein Gefäß wären, heil und intakt, gefüllt mit dem Heiligen Geist, dann könnten wir nur etwas vom Geist Gottes weitergeben, wenn wir von ihm überflössen. Ja, habt ihr das Bild vor Augen? Genau. Aber wie selten sind die Momente, in denen wir von Gott überfließen. Deshalb benutzt Gott die Risse und Sprünge in unseren Gefäßen und fließt durch sie zu anderen über, schreibt Gerrit Peter. Mir gefällt dieses Bild. In meinem Leben befinden sich Risse und Sprünge. Und die beklage ich manchmal. aber die sind wichtig. Die sollten wir nicht vertuschen oder verleugnen, sondern durch sie kann etwas fließen. Petrus weiß, dass das erlebte Wunder keine Belohnung für seinen großen Glauben ist. Er hat durch diese Grenzerfahrung gemerkt, dass Jesus anders als erwartet handeln kann. Und daher sein Bekenntnis, nicht, Herr, wir zwei zusammen, wir schaffen das, wir leisten ein Wunder nach dem anderen. Nein, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Bisschen merkwürdig nach der wunderbaren Erfahrung. Jesus geht nicht weg, sondern bleibt an seiner Seite. Aber vielleicht ist die nüchterne Selbsterkenntnis die wichtigste Voraussetzung für Berufung und Verwandlung. Denn solange wir noch meinen, da spreche ich aus Erfahrung, dass wir Jesus mit unserem Erfahrungsschatz, mit unserem gesammelten Wissen oder unserem erlernten Bekenntnis nützen können, sind wir noch zu sehr auf uns fixiert. Verwandlung beginnt mit der Fixierung auf Christus, mit seiner Macht, die das menschlich Machbare übersteigt. Ich glaube, der Himmel braucht Menschen, die durch die Hölle nüchterner Selbsterkenntnis gegangen sind. Weil ein Petrus mit einem Schlag um seine Grenzen wusste, hat Jesus ihn berufen können. Ohne diese Grenzerfahrung wäre das schlechterdings nicht möglich gewesen. Die Grenzerfahrung steht gegenüber einem unbegrenzten Auftrag, das Menschenfischen. Also die Sendung zu den Menschen mit dem Evangelium im Gepäck. Das ist ja bis heute unsere Sendung. Jesus gibt seine Mission in die Hände von Menschen, die ihre Grenzen kennen, aber nicht davor stehen bleiben. Jesus beruft keine Alleskönner, keine Superfrauen und Supermänner, nicht Helden, sondern Sünder. Leute wie mich und dich und dich und dich. Menschen für Jesus gewinnen ist deshalb unsere Mission, weil er uns dazu berufen hat, nicht weil wir perfekt wären. Nein, Petrus hatte sich nicht darum beworben. Jesu Ruf traf ihn unvorhergesehen. Aber mit seiner Berufung knüpft Jesus an die bisherige Tätigkeit an. Es soll eben nicht mehr nur ums Fischefangen gehen, sondern ums Menschenfischen. Und wie bei uns allen war dazu ein Prozess der Verwandlung nötig. Ich nenne bekannte Episoden aus dem Leben des Petrus. Episode der Selbstüberschätzung. Lass mich auf dem Wasser gehen. Auch Allmachtsfantasien. Will alle anderen nicht verlassen. Ich nicht. Und Ohnmachtsgefühle, besonders nach der dreimaligen Verleugnung, haben auch dazu gehört. Und es gehört immer unbedingt die Zusage Jesu, hier gegeben an Petrus dazu, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn ich in Gefahr stand, mir selber auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, das hast du jetzt richtig gut gemacht, dann erinnere ich mich, vielleicht lag's mehr daran, dass er für mich gebetet hat und deshalb mein Glaube noch nicht zugrunde gegangen ist. Wir müssten nun unsere Erfahrungen eintragen, besonders die Erfahrungen, die uns ernüchtert, enttäuscht oder verzweifelt zurückgelassen haben. Erfahrungen vergeblicher Liebesmüh. Dass Jesus Menschen wie dich und mich beruft, fordert von uns Vertrauen gegen den Augenschein. Denn er nutzt auch die Risse und Sprünge in unserer Lebensgeschichte. Auch die Krisen unseres Glaubens. Auch das Schuldigwerden und Vergebung erfahren gehören dazu. Er stört sich offenbar niemals daran, dass wir Sünder sind und es auch bleiben. Er beruft uns trotz unserer Begrenzungen, Einseitigkeiten und Schwächen. Und ich finde, das ist Evangelium. Für Jesus ist jeder von uns, jeder und jede, brauchbar unabhängig von Alter, Herkunft, Bildung oder anderen Faktoren, die wir sonst in unserer Gesellschaft für wichtig halten. Für Jesus sind wir alle brauchbar, weil er an jeden von uns bereits seine Liebe und Barmherzigkeit verschwendet hat. Wer seiner Berufung folgt, der wird staunen über das, was er an uns, manchmal durch uns und häufig auch völlig unabhängig von uns tut. Jesus erinnert uns an unsere Berufung. Nicht selten anknüpfen an Erfahrungen der Vergeblichkeit. Berufung ist für Jesus untrennbar mit dem Zuspruch verbunden: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Fürchte dich nicht. Du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Einem solch notwendigen Perspektivwechsel werden viele weitere folgen. Meistens beginnt es mit der Entscheidung: Hier und jetzt folge ich nicht meiner Furcht, sondern deinem Wort, deiner Berufung. Darauf will ich vertrauen. Amen.